Jetzt bin ich im Gespräch mit Juliane Nagel, wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Sächsischen Landtag und auch Stadträtin in Leipzig, glaube ich. Im Moment finden ja europaweit die Housing Action Days statt. Da gibt es zahlreiche Veranstaltungen zur Verbindung von sozialen Fragestellungen zu Mieten und Eigentum und eben auch Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere städtischen Raums für alle Menschen. Da gibt es Veranstaltungen in Dresden und in Leipzig, aber auch in Tiflis in Georgien oder in Portugal, Frankreich oder in Belgien. Du bist ja im Sächsischen Landtag und hast im November da zum Beispiel zum sozialen Wohnungsbau auch gesprochen, der in Sachsen wie auch bundesweit nicht gerade floriert, aber auch aus binnenökonomischen Gründen wahrscheinlich. Ende Februar wurde ja in Sachsen zumindest beschlossen, die verfügbaren Mittel für sozialen Wohnungsbau um 73 Millionen Euro aufzustocken. Genügt sowas als Hebel, um da was zu ändern, oder brauchst du da doch mehr?
Ja, es braucht definitiv mehr. Das, was wir grundsätzlich kritisieren, und zwar nicht nur als Linke, sondern auch mit vielen stadtpolitischen, aktivistischen Gruppen, aber auch mit progressiven Wissenschaftlerinnen, ist ja eigentlich, wie der soziale Wohnungsbau in Deutschland konzipiert ist. Der ist konzipiert als soziale Zwischennutzung. Das heißt, es werden Fördermittel ausgeschüttet, damit über 15 Jahre, das ist sozusagen so die Regel, so ist es auch in Sachsen, dort Mietpreise gedeckelt werden auf ein bestimmtes Niveau. 6,50 Euro ist so gängig. Aber danach laufen diese Bindungen aus und die Mieten, die geförderten Wohnungen sind sozusagen amortisiert, sind ausfinanziert und verfallen dann sozusagen unterfallen den normalen Mietsteigerungsmöglichkeiten, die gesetzlich verankert sind. Und der Systemwechsel, der allgemein gefordert wird aus der progressiven Ecke und dem ich mich auch anschließen würde, wäre sozusagen den sozialen Wohnungsbau komplett anders zu konzipieren, weg zu einem dauerhaften, gemeinwohlorientierten Wohnungssegment, wie es das in der Bundesrepublik auch schon mal gab bis 1990, mit der Wohnungsgemeinnützigkeit und weg quasi von diesen sozialen Zwischennutzungen, wo in Sachsen, wenn man sich die Zahlen auch anguckt, auch zum großen Teil private Unternehmer einfach subventioniert werden. Ne? Und so ein gemeinwohlorientierter Wohnungssektor, der hat so Anfang der 90er Jahre 30% immerhin des Wohnungsbestandes in Westdeutschland umfasst. Da müssen wir wieder hin und auch noch aufstocken. Das hieße aber eben auch, Wohnen und Wohnraum, Bezahlbarkeit von Wohnraum wirklich auch staatlich zu subventionieren. Und zwar stetig und nicht nur kurzfristig.
Wenn man sich die Veranstaltungen der Housing Action Days in Leipzig so anschaut, dann geht es natürlich auch häufig nicht ausschließlich um sozialen Wohnungsbau. Oft geht es auch nur darum, dort, wo man gerade ist, nicht verdrängt zu werden. Das trifft dann zum Beispiel auf den Bürgerbahnhof in Plagwitz zu, wo es ja Sachen gibt, die da schon existieren. Dann natürlich auch auf immer noch existierende Mietverhältnisse in unsanierten Altbauten, zum Beispiel eben in der Südvorstadt, wo die darin Wohnenden dann, sobald die Sanierung ansteht, irgendwohin verdrängt werden häufig, weil sie sich das dann nicht mehr leisten können. Oder auf Vereine oder soziale Projekte trifft das auch häufig zu, die angewiesen sind auf so Läden- oder Ladenprojekte. Was für Möglichkeiten hat die Stadt Leipzig, um das abzumildern, dass Leute immer wieder ausziehen müssen, sobald Wohnraum gewinnbringend saniert wird, im Einzelnen jetzt oder auch sehr spontan? Das andere wäre ja auf Bundesebene auch dann vielleicht eher.
Ja, vielleicht erstmal zu den verschiedenen Facetten, die jetzt auch sichtbar gemacht werden zu diesen Housing Action Days. Es ist auf jeden Fall total schön, diese Beteiligung, fast 20 Aktionen in Leipzig. Und du hast es erwähnt, Plagwitzer Bahnhof, geht es ja vor allem da um die Fläche, die nicht bebaut ist, die jetzt bebaut werden soll von der LEWO. Das ist auch ein Immobilienkonzern, der in Connewitz in der Südvorstadt schon auch so sehr teure Neubauten gebaut hat. Da geht es ja darum, dass die Freifläche erhalten bleibt. Im Osten hast du gesagt, ne, da geht es um die Projekträume, die jetzt in den letzten Monaten, Jahren schon verdrängt wurden, weil es eigentlich für Gewerbe oder auch für so Nicht-Wohnbedarfe sozusagen keinen ordentlichen Mietrechtsschutz gibt. Den gibt es einfach nicht. Ne? Das ist sozusagen vollkommen abhängig von den Eigentümern und die gesetzlichen Regelungen sind dort wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Und es geht vor allem, du hast gesagt, Südvorstadt, geht es dann darum, und das ist in Leipzig ein großes Problem, dass es eine hohe Verkaufsdynamik gibt, tatsächlich noch im Altbau, bei Mehrfamilienhäusern, nicht nur unsanierten, auch sanierten. Es ist wirklich super häufig der Fall, dass Häuser aufgekauft werden, teilweise zerteilt werden dann in Eigentumswohnungen und die Eigentümer dann verstreut über die Bundesrepublik. Vor allem in Westdeutschland muss man sagen, ne, das sagen auch die Zahlen der Stadt Leipzig, oder im Ausland sitzen und da irgendwie, ja genau, Mieterinnen auch durch Eigenbedarfskündigungen oft gekündigt werden. Und es gibt jetzt nicht für alles die kommunale Lösung, aber gerade beim Thema Schutz vor Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen oder Schutz vor Eigenbedarfskündigung, gäbe es eigentlich Möglichkeiten. Die will die Stadt Leipzig auch nutzen. Das Land Sachsen verwehrt aber der Stadt quasi die Nutzung dieser Möglichkeiten, weil das ist dann oft so im Mietrecht, dass die Länder Verordnungen erlassen müssen, damit die Kommunen das auch nutzen können. Das ist bei der Mietpreisbremse so, das ist beim Zweckentfremdungsverbot so und das ist auch eben bei diesen Kündigungsschutzmöglichkeiten so. Wir haben das angestoßen im Stadtrat, die Stadt Leipzig will es auch und Sachsen sagt, nein, Leipzig, ihr dürft hier keinen verlängerten Kündigungsschutz oder keinen Umwandlungserschwernis, ihr dürft diese Instrumente nicht nutzen. Das ist natürlich ein Affront und so, ich würde jetzt mal interpretieren, dass vor allem das CDU-geführte Regionalministerium in Sachsen, was für die Themen zuständig ist, da auch die Eigentümer schützen will. Also das ist sozusagen kapitalistisches Interesse und da wollen die nicht ran. Es gibt kleine Möglichkeiten der Kommune und ich glaube, da haben wir auch schon umgesteuert in Leipzig. Wir haben umgesteuert dahin, dass die Stadt keine Immobilien mehr verkauft, im Gegenteil inzwischen wieder ankauft, auch teilweise teure Sachen, die vor Jahren verkauft wurden. Der Kohlrabi-Zirkus ist dafür ein Beispiel. Und was in Leipzig natürlich auch funktioniert und was jetzt wieder ausgeweitet wird, sind die sogenannten Milieuschutzgebiete, die Erhaltungsgebiete, wo zumindest die Modernisierung von Bestandswohnraum, wo Menschen drin wohnen, also gedeckelt oder sozusagen auf einem einfacheren Niveau gehalten werden kann und jetzt Luxusmodernisierung nicht einfach so möglich sind. Ne? Und da haben wir zum Beispiel Milieuschutzgebiete um die Eisenbahnstraße in Connewitz. Aktuell wird geprüft, sowas für die Teile der Südvorstadt, für Schönefeld und Gohlis einzuführen. Ich glaube, das sind so kleine Tools, die die Stadt hat und die sie auch nutzt. So, ne? Aber ganz oft ist es dann so, dass die Mieterinnen und Mieter auch Bescheid wissen müssen, was sie für Möglichkeiten haben. Und dafür braucht es zum Beispiel auch eine breite Beratungslandschaft, ne? Außerhalb des Mietervereins, Initiativen, Kollektive, die wirklich Mieterinnen und Mieter auch empowern. Und dafür ist der Housing Action Day, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit.
Jetzt ist dieser Housing Action Day ja auch europaweit und ist auch so eine gesamteuropäische Idee eben. Kann man da auch was von anderen Städten vielleicht lernen? Oft wird da zum Beispiel Wien für seine Konzepte des sozialen Wohnungsbaus gelobt. Glaubst du, dass das nützen kann, darauf zu schauen, wie andere Städte und Länder mit solchen Problemen umgehen? Oder sind da doch die strukturellen Probleme, die sich eben durch diese Gewalt der Märkte ergeben, doch auch zu sehr dominierend?
Das ist eine total spannende Frage, weil du hast es so richtig gesagt, die Gewalt der Märkte, ne, und das Kapital, was sozusagen Immobilienbereich sozusagen so vollkommen gekrallt hat und dort Anlagemöglichkeiten, Profitmöglichkeiten europaweit rausschlägt. Da ist ja, ich sag mal, Deutschland ist schon weit vorn, aber da sind ja andere Länder mit Miethöhen, die astronomisch sind. Spanien oder auch Österreich ist es auch der Fall, ne? Aber natürlich bietet der Housing Action Day auch die Möglichkeit, über den Tellerrand zu gucken und die lokalen Kämpfe, die es gibt in anderen Städten, sich auch anzuschauen. Ich weiß, hinter dem Housing Action Day steht nicht nur eine lokale Vernetzung oder eine bundesweite Vernetzung. Da gibt es tatsächlich auch eine europaweite Vernetzung, wo sich stadtpolitische Initiativen aus den verschiedenen Städten auch treffen und Konzepte austauschen. Ne? Und natürlich ist zum Beispiel Wien ein gutes Beispiel, da muss man aber eben auch sagen, das hat eine Historie und da steckt der Staat so richtig viel Geld in den sozialen Wohnungsbau, ne? Also so richtig viel und das ist auch Ergebnis von Prozessen, sicher auch von Kämpfen, kommt ja auch aus der Zeit sozusagen, wo eine Arbeiterinnenbewegung sehr stark war und einfach Wohnraum brauchte. Aber ich denke schon, dass es ein Effekt ist, hier vielleicht in Leipzig hier erstmal kommunal sich über die Stadtteile hinweg und die Problemlagen hinweg zu vernetzen, aber auch den Blick zu weiten nach Europa, ja.
Jetzt hast du schon kurz zu Beginn angesprochen, die Vergesellschaftung von Wohnraum hat es ja doch auch schwer in Deutschland. Es gibt ja dieses Konzept der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, die eben 1990 abgeschafft wurde und wieder, ja, viele wollen, dass sie wieder eingeführt wird. Trotzdem ist das aber ja auf Bundesebene dann, wo das zu ändern wäre und die politischen Bedingungen sind ja im Moment wahrscheinlich nicht so, dass das leicht möglich ist. Glaubst du, dass das irgendwann möglich sein wird oder muss man dann doch eben damit rechnen, dass das eben sich doch nicht so schnell ändern wird?
Ja, das ist immer schwierig, ne? Der Druck muss eigentlich wieder erhöht werden. Ich glaube, es gab eine sehr starke und laute mietenpolitische Bewegung, die, glaube ich, in Berlin mit dem Mietendeckel oder mit dem Deutsche Wohnen enteignen Volksentscheid dort echt gut geliefert hat, dann aber wieder Rückschläge hinnehmen musste mit dem Kippen des Mietendeckels, mit dem Herauszögern der Umsetzung von Deutsche Wohnen enteignen, wo das ja jetzt gerade weitergeht und nochmal ein Volksentscheid stattfinden soll. Aber ich glaube sozusagen, wir waren jetzt in einer Phase, wo, glaube ich, so die mietenpolitische Bewegung in Deutschland so ein bisschen wieder am Boden war, eher kleinteilig organisiert war. Aber ich habe gerade schon das Gefühl und auch die Vielfalt der Aktionen zum Housing Action, die zeigt, dass es da, glaube ich, wieder so einen Boom gibt, weil die Fragen einfach so pressieren, ne? Also die verschwinden einfach nicht, die Mieten steigen weiter, obwohl allerorten geohnt wird, dass die Grundstückspreise fallen, sieht man ja gar nicht, dass das irgendwie bei den Menschen, die wohnen müssen, die zur Miete wohnen, irgendwie ankommt. Im Gegenteil scheinen da ja eher die Profitraten zu steigen oder weiter sozusagen die Immobilie als Anlageobjekt attraktiv zu sein. Insofern Druck erhöhen und auf Bundesebene weiß man ja, wenn man jetzt wirklich nur auf Deutschland guckt, dass es vor allem die FDP in der Regierung ist, die bestimmte mietenpolitische Forderungen oder ja Schutzinstrumente blockiert. Ich glaube, da hilft es nur sozusagen weiter Druck zu machen und die Städte auch zu mobilisieren, weil in Leipzig haben wir ja schon das Phänomen, dass durch die Zivilgesellschaft in den letzten 10 Jahren da die Instrumente, die eine Kommune nutzen kann, wie die Milieuschutzgebiete ins Spiel gebracht wurden, dann auch umgesetzt wurden und man die Stadt inzwischen auch so als Partnerin hat eigentlich, ne, für größere Reformen auch im wohnungspolitischen, im mietenpolitischen Bereich. Und wenn das vielerorts klappt, dann muss ein Bund natürlich auch handeln, wäre zumindest mein Ideal. So.
Ja, als ich so nach Leipzig gekommen bin, 1995 oder als ich zum ersten Mal hier war, so um 91 rum, da haben auch so Hausbesetzungen eine große Rolle noch gespielt, auch weil darin ja dann häufig auch so soziale Projekte sich angesiedelt haben, haben die auch für mich dann eine große Rolle gespielt, weil ich das sehr sympathisch fand, dass das so unkommerzielle, eben gemeinnützige Orte auch waren. Und später wurde das auch so ein bisschen häufig verdrängt. Also viele Leute sind dann irgendwann auf Wagenplätzen gelandet, zum Beispiel in Leipzig, die ehemals da in so Besetzungen drin waren. Das ist auch so eine Entwicklung, die man beobachten kann. Kann man diese atypischen Wohnformen, da geht es den Leuten in Leipzig ja vielleicht gar nicht so schlecht, oder wie siehst du das? Kann man die auch weiter unterstützen oder auch fördern? Also in Leipzig gibt es ja zumindest so eine Politik der Toleranz, Tolerierung von solchen Wagenplätzen und so. Siehst du da Leipzig auch ganz gut dabei oder könnte sich das noch verbessern?
Also auf jeden Fall, also wenn man in den Bereich Wagenplätze ist das eine, aber auch so Hausprojekte, die sich in festgeschriebenen, gemeinwohlorientierten Strukturen wie Genossenschaft oder Syndikat, Mietshäuser-Syndikat ist ja ein Stichwort, aber auch die lokale Sowo-Genossenschaft, solidarisch Wohngenossenschaft, das sind ja wirklich Modelle, die sich ausbreiten und wo wirklich auch immerzu Hausgemeinschaften, die von Entmietung betroffen sind, sich entscheiden, doch sozusagen in Selbstverwaltung zu gehen und dann mit viel Herzblut, mit viel Geld und mit viel Zeit sozusagen sich so ein Modell dann an Land ziehen und so wohnen und die Häuser damit auch dem Markt langfristig entziehen oder eben die Wagenplätze. Ich glaube, da ist in Leipzig schon irgendwie so ein Biotop, wo das floriert und wo das auch von der Stadt explizit unterstützt wird. Ne? Es gibt gerade durch den Stadtrat beschlossen, eine Förderrichtlinie, die Mietergemeinschaften finanziell helfen soll, die ihr Haus kaufen wollen, wenn das sozusagen verkauft wurde. Das ist total großartig, ne? Dass sowas da ermöglicht wird. Es gibt die Konzeptvergabeverfahren, die auch politisch durchgesetzt wurden. Das heißt, wenn städtisches Eigentum oder städtische Flächen leer stehen und bebaut werden sollen, dass es da die Idee gibt, dass die verpachtet werden an Hausinitiativen, Hausgemeinschaften, die ein gutes Konzept haben, gemeinwohlorientiertes Konzept haben. Eine Aktion in Leipzig zum Housing Action Day. Also es gibt ja nicht nur die Probleme anzeigen, es gibt auch die positiven und eine Aktion wird in Connewitz am Herderpark stattfinden, wo die Genossenschaft Leica bauen wird jetzt, bezahlbare Wohnungen bauen wird, sozial barrierefrei und ökologisch ist da das Schlagwort und wir haben die Fläche über ein Konzeptverfahren quasi von der Stadt gewonnen. Das ist auch großartig. Ich würde aber auf der anderen Seite sagen, das sind Modelle, die das große Ganze jetzt nicht wirklich zum Wanken bringen. Ne? Das sind sozusagen Nischen, die auch große Nischen in Leipzig, würde ich sagen, und gute Modelle. Sie sind sozusagen nicht in der Masse wirksam, dass sie vielen Menschen das Wohnen bezahlbar ermöglichen können. Und sie sind, das muss man wirklich auch ehrlich sagen, mit viel Aufwand verbunden. Ne? Vielleicht nicht die Wagenplätze, aber die Hausprojekte, die langfristig orientiert sind.
Jetzt gibt es da in der Südvorstadt ja zum Beispiel auch sowas wie die Initiative Südvorstadt für alle. Und da war auch so zuletzt, glaube ich, der Stand, dass die LBB dazu bewegt werden sollte, ja, Häuser eben auch sozialverträglicher oder ökologischer zu sanieren und dann trotzdem aber auch bezahlbar zu halten. Das war gestartet, ist dann aber auch auf, glaube ich, ein bisschen Probleme mit der LBB gestoßen. Wie ist da eigentlich die Situation jetzt gerade?
Ja, also ich bin selber in der Stadtteilgruppe Vernetzung Süd aktiv. Die Vernetzung Süd hat das Projekt Südvorstadt für alle mit den Mieterinnen und Mietern von 3 Wohnblocks in der Kochstraße, sind das mehrere Hauseingänge, und in der August-Bebel-Straße angestoßen, mit dem Ziel eben die nicht sanierten verbleibenden LBB-Häuser quasi zu überführen in auch Modellprojekte für soziales und ökologisches Wohnen, weil wir konstatieren müssen, dass die kommunale Leipziger Wohnungsgesellschaft, also eine öffentliche, öffentliches Wohnungsunternehmen in Leipzig, tatsächlich auch sehr marktwirtschaftlich orientiert ist, obwohl es eine Art Gemeinwohlbindung dort gibt. Und bei Sanierungsprojekten auch im Süden in den letzten Jahren so saniert wurde, dass ja hochpreisiger Wohnraum rausgekommen ist, Mieterinnen verdrängt wurden, Wohnungen lange leer stehen, leergezogen wurden, damit sozusagen man keinen Stress hat, dann so von aus LBB-Perspektive mit den Bestandsmieterinnen wurden die einfach sozusagen rausgemietet, muss man sagen. Und um dem Einhalt zu gebieten und auch die LBB daran zu erinnern, dass sie sozusagen im Gemeinwohlauftrag der Stadt agiert und nicht vollends sozusagen dem Markt unterworfen ist oder sein darf und auch nicht so agieren darf, sind das sozusagen wirklich so Leuchttürme. Und man merkt aber jetzt im Prozess, es gab einen Stadtratsbeschluss mit doch einer stabilen Mehrheit, ist das beschlossen worden, dass diese 3 Blöcke sozial, ökologisch bezahlbar saniert werden mit Bestandsmieterinnen-Schutz und mit neuem Wohnraum, der auch nach Sanierung dort geschaffen wird. Und die LBB blockiert das Vorhaben. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist ein übelster Kampf quasi gegen die LBB, dieses Vorhaben noch durchzusetzen. Und das wird im Endeffekt damit verbunden sein, dass die Stadt tatsächlich Geld zuschießt, ne? Und die LBB da auch in die Pflicht nimmt. Aber da laufen die ganze Zeit Verhandlungen. Es gab jetzt mehrere Anfragen im Stadtrat. Auch die Mieterinnen selber haben eine Einwohneranfrage gestellt. Es ist ein hartes Brett. Und dass trotzdem der Stadtrat ein klares Signal gesendet hat. Und da sieht man, dass auch die öffentlichen Unternehmen, das öffentliche Wohnungsunternehmen da eigentlich sozusagen Nachhilfe braucht oder mehr Kontrolle braucht, mehr politische Gestaltung braucht, um nicht sozusagen wegzugaloppieren und in einem Selbstverständnis von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen da einfach rumagiert.
Das Brett muss weiter gebohrt werden. Näheres über die Housing Action Days auch auf der Seite leipzigfueralle.de oder was die europäische Vernetzung angeht, housingnotprofit.org, da kann man auch danach suchen. Oder eben auf der Seite von Julian Nagel, jule.linksnet.de, unter dem Stichwort Stadtentwicklung findet man da auch so einiges. Ja, was steht eigentlich für dich so demnächst an? Gibt es da so Punkte im Terminkalender wohnungspolitischer Natur?
Na, anstehen wird jetzt der Housing Action Day, glaube ich, ne? Mit vielen stadtteilorientierten Aktionen im Süden, im Osten. Am Osten, vielleicht kann man darauf hinweisen, da gibt es eine große Abschlusskundgebung am Sonntag, wo auch Redebeiträge von verschiedenen stadtteilpolitischen Innis, von Mietergemeinschaften gehalten werden, wo man nochmal so einen großen, guten Überblick bekommt. Und sonst kann man vielleicht anteasern, es ist natürlich Kommunalwahl am 9. Juni und sicher wird es vorher noch Podien und Möglichkeiten geben, um dort zu horchen, wie auch die Stadtratsakteurinnen so wohnungspolitisch umgehen werden oder was sie da vorhaben in den nächsten Jahren.
Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Juliane Nagel, wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Sächsischen Landtag und eben auch Stadträtin in Leipzig.